Willkommen bei Hacker News täglich, dem Podcast von Bree Radio. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es unter anderem darum, wie die Modellfamilie Quen 3. August in 27b einen Reverse-Engineering-Auftrag in 30 Minuten erledigt hat und um eine Melvar die Head-Unit-Firmware in Autos befällt.
Dazu ein Blick auf Wi-Fi 8, das überraschend nicht auf Tempo setzt, und auf das Ende einer Athlon-Ära.
Außerdem ein Blogartikel über das Bauen eines Copy-and-Patch-JIT-Computers in Rust und ein Medaillen-Fauxpas beim Sydney-Marathon. Auf geht's.
Da ist gerade ein Hacker-News-Thread darüber, dass jemand dem Modell Quen 3. August 27b einen Reverse-Engineering-Auftrag übergeben hat und das Ganze war laut Titel in 30 Minuten erledigt.
Interessant ist an der Diskussion, dass sich ein Nutzer, Tschuf, fragt, welche Werkzeuge das Modell eigentlich verwendet hat und wie der Aufbau der Testumgebung aussah. Gerade weil das klingt, als wäre es ziemlich faszinierend gewesen.
Derselbe Nutzer beschreibt übrigens auch seinen eigenen Aufbau, eine Dual Arc Pro B70-Konfiguration mit etwa 22 Tokens pro Sekunde. Nicht großartig, aber auch nicht schrecklich, wie er sagt, und dabei sogar mit weniger Quantisierung.
Das heißt, sein Kommentar bezieht sich auf die konkrete Leistung seiner eigenen Hardware im Vergleich zu dem, was Quen 3. August bei diesem Reverse Engineering-Einsatz gezeigt hat. Er wollte offenbar wissen, unter welchen Bedingungen die 30 Minuten zustande kamen.
Ein Blogartikel von Malispar beschreibt den Bau eines Copy-and-Patch-JIT-Computers in Rust, der AM64-Maschinencode erzeugt und gegen einen Interpreter sowie eine handgeschriebene Implementierung benchmarkt. Kern des Projekts ist der JIT-Compiler der Datenbank pgrust, der laut Artikel Code in rund 5 Mikrosekunden übersetzt, schnell genug, dass pgrust jede SQL-Abfrage per JIT kompilieren kann und nicht nur eine Teilmenge.
Der Autor schreibt, heute gäbe es keine produktionsreife Datenbank mit eigenem JIT-Compiler. Die üblichen Alternativen sind LLVM oder das Generieren von C bzw. C++-Code, beides mit hohen Kompilierzeiten. Genau die umgeht ein so schneller Copy-and-Patch-Ansatz. Er sieht darin eine Gelegenheit für neue Datenbanken, sich gegenüber etablierten zu verbessern und sagt, KI-Unterstützung habe es leichter gemacht, einen schnellen JIT-Compiler zu schreiben, der direkt Assembly adressiert. Als Beispiel dient eine einfache Rex-Engine, die nur Literal Strings und Wiederholung unterstützt.
In der Hacker-News-Diskussion geht es vor allem um pgrust und um die Sicherheit von JIT-Kompilierung. Ein Kommentator namens Glenjamin fragt, ob pgrust trotz der tiefgreifenden Änderungen, die keinen tragfähigen Weg zu einem Upstream bieten, robust genug werden könne, um breite Adoption zu erreichen. Fiberbundle antwortet skeptisch. Es handelt sich im Wesentlichen um Vibe-Coding durch Leute, die für diese Arbeit unqualifiziert seien. Einer der Autoren habe als Qualifikation genannt, an einem großen Postgres-Cluster gearbeitet zu haben, aber nie an Datenbanken oder Compilern. Daraufhin kommentiert Genixi, sie würden ihren Coding-Führerschein verlieren. Neu ist, dass klassische Android-Malware im Firmware-Image eines Infotainment-Systems steckt, einer dieser Head-Unit-Baugruppen im Auto. Ein Beitrag auf SecureList beschreibt, wie solche Schadsoftware ins System eingebaut wird. Der bemerkenswerte Punkt aus der Hacker-News-Diskussion dazu: Ein Infotainment-System hält für einen Angreifer normalerweise nichts von Wert fest. Deshalb ist das wahrscheinliche Szenario, dass man das Gerät infiziert, um es in ein Botnetz zu rekrutieren.
Was die Diskussion dann offen lässt, ist die Weitergabe. Leute koppeln ihre Mobiltelefone mit dem Infotainment. Ein Kommentator wirft die ungelöste Frage auf, ob eine künftige Version solcher Malware nicht seitlich weiterwandert, also vom Auto ins gekoppelte Handy springt. Das ist bislang nur eine Vermutung aus dem Thread, kein dokumentiertes Verhalten.
Genau, in diese Richtung geht die eigentliche offene Frage. Der Botnetz-Zweck funktioniert heute mit dem Einbruch über die Firmware, aber die seitliche Ausbreitung über die Handykopplung wäre ein anderes, ausgeprägteres Risiko und ob die Angreifer den Schritt gehen, bleibt ungeklärt. Vom Befallenen im Auto zu einem anderen drahtlosen Thema. Wi-Fi 8 dreht die Prioritäten der WLAN-Standards um. Statt roher Bandbreite jagt er ausdrücklich die Zuverlässigkeit in dicht besiedelten Netzen.
Daran hängt ein realer Punkt aus dem Hacker-News-Thread. Ein Kommentar beschreibt, dass die schnellsten Verbindungen in seiner Gegend bei etwa 150 Megabyte pro Sekunde liegen. Da wären 5 bis 6 Gigabit pro Sekunde ein völlig ausreichendes oberes Limit. Das eigentliche Problem sei Reichweite und Überlastung, nicht fehlende Spitzengeschwindigkeit.
Genau diese Lücke greift Wi-Fi 8 auf. Die Hersteller haben erkannt, dass für viele Haushalte die Geschwindigkeit längst nicht mehr der Flaschenhals ist, sondern dass Netze zusammenbrechen, wenn viele Geräte gleichzeitig funken. Was bislang kommuniziert wurde, richtet sich klar auf Stabilität und Kapazität unter Last minus Detailwerte, etwa wie deutlich sich die Zuverlässigkeit in überlasteten Umgebungen messbar verbessert, sind allerdings noch nicht abschließend beziffert. Eine ganz eigene Art von Ende hat ein alter Athlon-Prozessor erreicht, über das der OS2-Museum bloggt und das auf Hacker News breit diskutiert wird. Das Stück hat nämlich einen inneren Schaden, der es unreparierbar macht, zumindest in den Augen einer ganzen Discord- und Kommentarrunde.
Dabei ging dieselbe Frage durch die Diskussion. Ist so ein Teil reparierbar, wenn man unbegrenzt Geld hätte und es statt neu kaufen eben retten wollte?
Genau da fällt die Antwort ziemlich direkt aus. Ein Kommentator sagt, man bräuchte nicht nur unbegrenzt Geld, sondern hyperfortschrittliche Zukunftstechnologie. Es sei schlicht keine Möglichkeit, die betroffenen Bauteile wieder in Lage zu bringen oder neu zu verbinden. Die Struktur sei auf eine Weise zerstört, die sich nicht rekonstruieren lässt. Das offizielle Medaillon zum Sydney-Marathon zeigt offenbar nicht das Sydney Olympic Stadium, sondern das Münchner Allianzstadion. Und die Aufregung ist groß, denn es gibt weltweit gleich 7 Allianzstadien.
Eine reizvolle Verwechslungsquelle. In der Hacker-News-Diskussion dazu wird sogar angemerkt, dass es damals wohl 8 waren, als das Medaillon entworfen wurde, weil Palmeiras seinen Namensvertrag mit Allianz nicht verlängert hat und das Stadion in São Paulo inzwischen Nubank Park heißt.
Das heißt, im Entwurfszeitraum gab es noch eine Allianz-Arena mehr und die meisten davon sehen sich strukturell ähnlich genug. Der Fehler im Medaillendesign lässt sich also leicht erklären, auch wenn der Sydney-Marathon für 2026 nicht das Münchner Stadion, sondern das heimische Olympische Stadion abbilden wollte. Also Quinn hat den Reverse-Engineering-Job in 30 Minuten erledigt und die Kommentare wollen vor allem wissen, wie das Geschirr dafür aussah. Und beim J-Ed bleibt die entscheidende Frage offen, ob Pegrust seinen eigenen Compiler jemals upstream bekommt.
Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.